eine Vorlesung geben, die aus einer bestimmten Erfahrung in Mahnmandir in Vasana hervorgegangen ist. Meine Vorlesung heißt heute Die geheimen Gedanken von Krishna. In Mahnmandir hatte ich mich für einen Monat zurückgezogen. Das ist ein wunderschöner kleiner Tempel auf einem der vier Hügel in Vasana. Und habe wie jedes Jahr mein Kartikvrata gemacht, wo ich eine gewisse Zahl von Extra-Runden schente und bestimmte Schriften lesen. Diesmal habe ich das Bhagavatam mitgenommen, das Bhagavatam studiert, viel bete und viel über meine Beziehung zu Srimati Radharani nachdenke und bete und so. Und dieses Jahr war jedoch sehr schwierig für am Anfang, da ich ein körperliches Leiden mitgebracht hatte von vielen Reisen, was so stark war, dass ich Schmerzmittel nehmen musste und manchmal auf den Schultern stand für viele Stunden voll. Und in dieser Zeit, wo ich dieses Vrata dann ausübte, kam in mir ein Gedanke auf. Ein schwieriger Gedanke. Was, wenn ich mich jetzt so bemühe und Krishna kümmert sich nicht um mich? Krishna ist das gleichgültig. Oder noch schlimmer, was, wo ich mich jetzt so bemühe und Krishna wird mir keine Antwort schicken? Oder noch schlimmer, was, wenn ich mich jetzt so bemühe und Krishna nimmt das nicht mal wahr? Oder ganz schlimm, was, wenn es gar keinen Krishna gibt, der mich liebt? So habe ich gedacht. Ich glaube, das war der Geist, den man auch nicht unbedingt so ernst nehmen muss, aber das waren Gedanken. Und ich habe dann das Gefühl gehabt, dass ich mich in meinem ganzen Leben so weit aus dem Fenster gelehnt habe, über eine tiefe Schlucht gelehnt habe und dass ich bald nicht mehr kann und fallen werde. Was, wenn es in diesem Schlucht kein Fangnetz gibt für mich, für Satchinandan Swami? So habe ich gedacht, für kurze Zeit. Oder es kam immer wieder, das ist, wenn der Geist, wenn man so viel Schmerzen hat, dann wird das Bewusstsein bei manchen Menschen wie bei mir sehr begrenzt und sehr zusammengezogen. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, dass ich mich für 2 Wochen mit diesen Gedanken befasst habe. Und dann erst ganz langsam und allmählich sich das Ganze aufklärte. Ich hatte plötzlich das Gefühl, über dem Körper zu stehen und über den Mind zu stehen. Und dann so nach einiger Zeit kam eben etwas auf mich zu, worüber Prabhupada gesprochen hat. Prabhupada hatte gesagt, Krishna hat für jeden von uns einen Plan, aber dieser Plan, den führt Krishna manchmal aus durch seine lieben Devotees. Nicht? Also Krishna tut nicht direkt sich uns zeigen, Krishna wirkt durch seine Devotees. Und so habe ich, das durfte ich dann erfahren, in sehr überraschender Art und Weise. Mir wurde das klar, als ich zum ersten Mal in meinem Leben in einem Flugzeug in der Business Class saß, auf dem Wege zu einem Hospital. Das war arrangiert worden von einem Devotee-Freund, dem ich gar nichts gesagt hatte über meinen Fall. Und dann wurde ich versorgt und bin gesund geworden, bin operiert worden. Gut. Damals habe ich, als es so schlimm um mich stand, angefangen an dieser Vorlesung zu arbeiten, die ich euch heute geben möchte, nämlich Krishnas geheime Gedanken. Ich möchte heute gerne über Krishnas besondere Liebe seinen Devotees gegenüber sprechen. Krishna ist bekannt als Rupa bei Rupa Goswami als Akila Rasamrita Sindhu. Das heißt, dass Krishna eine unbegrenzte Anzahl von Beziehungen führen kann mit seinen Devotees. Krishna ist also niemals wie bei uns, die psychologisch bis zu 7 Leute in unserem engen Kreis haben können und dann alles andere sind ferner Bekannte oder etwas weiter entfernte. Nein, Krishna ist ein Sindhu, ein Ozean, der keine Grenzen hat, was seine Fähigkeit zu Rasa betrifft, seine Fähigkeit zu liebevollen Beziehungen. Das fand ich bei Rupa Goswami und mir war klar, dass es für Krishna theoretisch möglich ist, mit mir eine Beziehung zu haben. Obwohl ich einer unter den vielen, vielen Lebewesen bin, die so viele sind wie Staubkörnchen in diesem All, kann Krishna doch zu mir eine ganz enge und persönliche Beziehung haben. Und nachdem ich das so gewusst habe, habe ich mir immer noch die Frage gestellt, will denn Krishna mit so einem in Norddeutsch sagen wir Pimpf zu einem Menschen wie mir, mit so einem Pimpf wie mir eine Gemeinschaft haben. Und dann hat sich also so eine Art Lawine ergeben, als ich diese Frage stellte, indem ich in meinem Schriftstudium verschiedene Sachen las vom Prabhupada, die mein Herz berührten. Zum Beispiel diesen Satz im ersten Kanto. Der Herr ist begieriger, uns in sein Königreich zurückzunehmen, als wir es uns überhaupt wünschen können. Und dann, eines Tages, dachte ich, okay, Krishna ist begieriger, uns zurückzunehmen, aber uns alle zurückzunehmen, oder trifft das nur für besondere Leute zu? Und dann habe ich irgendwie, man wird dann so geführt in seinem Schriftstudium, habe ich dann plötzlich das Bhagavatam aufgelesen und habe so gefragt, Krishna, liegt dir was an mir? Und dann habe ich diesen Satz gefunden, nur Krishna kann uns aus dem materiellen Dasein befreien. Ja, er versucht unaufhörlich uns zu befreien. Er weilt in unserem Herzen und ist keineswegs unaufmerksam. Sein einziges Ziel ist es, uns aus dem materiellen Leben zu befreien. Ich dachte, okay, das ist für die super Leute, aber nicht für mich. Dann habe ich weitergelesen. Er wird nicht erst dann aufmerksam, wenn wir ihm Gebete darbringen. Sogar bevor wir unsere Gebete darbringen, versucht er unaufhörlich, uns zu befreien. Was unsere Befreiung betrifft, so ist er niemals träge. Deshalb heißt es in diesem Vers, Bhuti Karunaya Namola Layaya. Es ist der grundlosen Barmherzigkeit des höchsten Herrn zu verdanken, dass er ständig versucht, uns nach Hause zu sich zurückzubringen. Gott ist befreit und er versucht, auch uns zu befreien. Doch obwohl er dies versucht, weigern wir uns, seine Unterweisung anzunehmen. Trotzdem aber wird er nicht zornig. Deshalb wird er hier als Bhuti Karunaya beschrieben. Das bedeutet, dass er wirklich unbegrenzt barmherzig ist. Weil er uns aus dem erbärmlichen materiellen Zustand des Lebens befreien und zu sich nach Hause zurückbringen möchte, ist er unbegrenzt barmherzig. Wer das von euch nachlesen möchte, es ist im 8. Kanto, 3. Kapitel, Text 17. Also selbst jemand, der sich weigert, selbst jemand, der sich eben nicht loslassen kann und nicht sich fallen lässt in Krishnas liebende Arme, selbst den will Krishna immer noch befreien und hat ihn nicht vergessen. Und im Folgenden möchte ich sehr gerne darüber sprechen, wie das möglich ist. Ich möchte euch aber zunächst einmal entführen in die wunderschöne Literatur des Brihad Bhagavatamritas. Und damit das den Müden. Ich möchte euch ein bisschen aus den Heiligen Schriften vorlesen. Klasse. Was für Unruhe können wir gerade beseitigen? Ich möchte euch heute aus dem Brihabhagavatamrita berichten. Das Brihabhagavatamrita beschreibt eine Szene, wo eine Seele gerade in die spirituelle Welt gekommen ist und jetzt Vrindavan betritt. Es ist ungefähr 5 Uhr. Krishna kehrt gerade mit der Kuhherde zurück und nähert sich dem Dorf von Vrindavan. Und während Krishna sich diesem Dorf nähert, passieren einige Wunder, die diese Seele, Grub Kumar ist ihr Name, ihr kennt sie schon, wahrnimmt. Zunächst einmal sieht er, dass alle Leute in Vrindavan, die im Vrindavan-Dorf, die in der Abwesenheit von Krishna so gelitten haben, aufstehen und begeistert zum Town Gate gehen, wie sagt man das, zum Tor in Vrindavan, um Krishna kommen zu sehen. Gop Kumar verlässt Vrindavan und geht in Richtung von diesem Klang, den er hört, von Krishnas Flöte, und sieht auf dem Weg, wie plötzlich die Yamuna, die in eine Richtung geflossen ist, anhält und stromaufwärts zurückfließt, um möglichst zu Krishna zu gehen. Und dann schließlich sieht er Krishna. Und hier möchte ich eben vorlesen. Die Ausstrahlung von Krishnas wolkenfarbigen Körper scheinte mit der vollen Süße der Jugend. Diese Ausstrahlung hat den ganzen Himmel erleuchtet. Ist also so ein wie von einem blauen Diamanten, aus dem ein Licht scheint, geht diese Ausstrahlung von Krishna aus. Man nennt das in Sanskrit Lavanya. Lavanya ist eine Ausstrahlung, die von innen kommt. Das Beispiel, was gegeben wird, ist hier gerade mit mir. Ups, ist eine Mutterperle. Seht ihr diese Perle? Die hat so eine silbrige Ausstrahlung, die so von außen, von innen so kommt. Siehst du? Das ist so ein bisschen so leuchtend. Und so sieht Krishna eben aus sich heraus leuchten, aus der ganze Himmel ist voll mit dem Glanz seiner Schönheit. Und diese Schönheit ergreift sofort die Herzen von seinen lieben Devotees. Als Krishna den Gop Kumar sieht, springt er nach vorne. Gop Kumar sagt, er kam auf mich zugerannt. Man musste meinen, Krishna stand unter dem Zwang seiner Zuneigung, die er für mich empfand. Ich fiel sofort in Ohnmacht, als ich Krishna sah, wie er auf mich zukam. Er ergriff mich beim Hals und plötzlich fiel auch er zu Boden nieder. Die Kuhherdenjungen denken, was ist das? Und unser Krishna ist auf den Boden gefallen. Und sie denken, das ist nicht ganz normal. In dem Augenblick fängt ein großes Schluchzen aus dem Dorf von Vrindavan an. Die Gopis sehen, wie Krishna zu Boden gegangen ist. Und denken, ein Dämon sei in Verkleidung von Gop Kumar, in der magischen Form. Wir haben da gestern mit Amara drüber gesprochen, wie man, also ein Tulku, ein Demon, der diese Form angenommen hat. Und sie fangen an zu rufen. Und auch Balaram ist völlig mitgenommen, aber durchschaut dann die Sache und weiß, Krishna ist nur gerührt. Und Krishna kommt dann wieder zu sich und richtet diese Worte an Gop Kumar. Warum warst du so lange weg? Warum bist du so lange von zu Hause ferngeblieben? Wie war es dir möglich? Wie konntest du die Trennung von mir ertragen? Leben nach Leben hast du ohne mich verbracht. Ich weiß natürlich, dass du viele Leiden auf dich nahmst, als du irgendwann einmal merktest, du solltest zu mir zurückkehren. Ich sah, wie du überall nach mir anfingst zu suchen. Ich sah, wie du zu einem Bettler wurdest, der von Haus zu Haus ging. Viele Menschen haben dich falsch behandelt. Viele haben dich ausgelacht. Du hast viele Tränen um meinetwillen vergossen. Ich weiß das. Weißt du was? Ich war immer in deiner Nähe. Nun ist deine Reise endlich zu Ende. Willkommen, willkommen. Im ganzen Briha Bhagavatamrita gibt es viele solche Szenen. Krishna sagte, dass eine Mal in seiner Form als Narayan, als Gop Kumar, zu den Vaikuntha-Planeten kommt. Ich habe immer den langen, langen Weg runtergeschaut, um zu sehen, ob du endlich kommen würdest. Aber du bist nicht gekommen. Schließlich, als ich sah, dass in dir keinerlei Neigung war, zu mir zurückzukehren, als ich sah, dass du nicht mal daran interessiert warst, meinen heiligen Namen mit Liebe zu chanten, da habe ich etwas getan, wo ich vorsichtig sein musste, dass ich meine eigenen Prinzipien nicht breche, nämlich die Freiheit des Lebewesens zu garantieren. Ich bin gekommen als Jayanta, dein spiritueller Meister, und habe dich aus der Welt gefischt. Willkommen. Ein anderes Mal sagt er zu einem anderen, Krishna zu einem anderen, der zurückgekommen ist: Ach, es ist mein Glück, dass du dich endlich an mich erinnert hast. So lange habe ich dich nicht gesehen. Jetzt ist es mein Glück, dass ich dich sehe. Lieber Brahmana, ich stehe völlig unter deiner Kontrolle. Bitte fühl dich wohl bei mir. Also Krishna hat im Brihad Bhagavatamrita eine unglaubliche Anziehung in seinem Geist zu den Seelen dieser Welt. Und Prabhupada scheint in seinen Aussprüchen das zu bestätigen. Er sagt, Krishna ist begieriger, als wir es überhaupt sein können, uns zurückzuholen in das Königreich Gottes. Nun, der zweifelnde Teil in uns sagt, ja, aber davon merke ich überhaupt nichts in meinem Leben. Kannst du mir bitte zeigen, wieso Krishna begierig ist, uns in die Welt zu geben? Was, wenn jemand begierig ist, unternimmt er etwas. Zum Beispiel, ich war sehr begierig, Schlagsahne zu kriegen. Ich habe 5-mal das im Hause von Gadadha erwähnt und dann war es plötzlich da. Ich habe was getan dafür, um die Schlagsahne zu kriegen. Ich habe immer wieder darüber gesprochen und dann ist es schließlich durchgekommen und ich kam zum Ziel meiner, sagen wir mal, weltlichen Wünsche. Wenn jemand begierig ist auf etwas, dann macht man etwas, dann unternimmt man Schritte. Niemand, der begierig ist, etwas zu tun, bleibt einfach nur sitzen oder tut nichts, um in seine Richtung zu gehen. So, wieso ist Krishna begierig, um uns in die spirituelle Welt zu holen? In den In den Puranas gibt es eine Beschreibung von Pancharatna. Nicht Pancharatra, sondern Pancharatna. Fünf Juwelen, die Krishna in diese Welt verstreut, um uns zu ihm zurückzubringen. Das erste ist ein bisschen schwierig zu verstehen, dass er als Mahavishnu diese Welt überhaupt manifestiert, um den vergesslichen Seelen eine Chance zu geben, sich wieder zu bewähren. Das zweite ist, dass er als Avatar kommt, die verschiedenen Inkarnationen, Matsya, Kurma, Varaha und so weiter. Das dritte ist, dass er in Form von Acha-Vigrahas kommt, in Form von Deities. Das ist noch nicht das ist diese Pancharatnas muss ich richtig erwähnen. Also Mahavishnu, dann die Avatars und dann Paramatma, die Überseele, die immer da ist und an die wir uns wenden können, um Inspiration zu kriegen. Ich zum Beispiel, heute, bevor ich los war, habe ich gebetet, Krishna, bitte, lass uns das Richtige finden. Und beim ersten Mal fanden wir es nicht. Das war wieder so ein komisches Gebäude. Und beim zweiten Mal sah es so aus, als hätten wir es gefunden. Aber ich habe gebetet, Krishna, bitte, mach bitte ganz klar, was dein Wunsch ist, was die Überseele. Und ja, wenn Krishna dem Käufer, der am Sonntag kommt, einen Husten gibt und den Entscheid gibt, das nehme ich nicht, dann finde ich, hat Krishna halt geholfen. Hat er ein Zeichen gegeben. Nicht? So Überseele. Ich tue das sehr oft mit der Überseele. Wenn ich Fragen habe, tue ich auch eine Methode machen, wo ich einfach mit einer bestimmten Frage an die Heiligen Schriften gehe und in die Schriften lese und dann warte, bis irgendetwas zu mir spricht von den Versen, was mir meine Zweifel nimmt und was mir eine Antwort gibt. Und dann denke ich, Krishna ist die Überseele, sagt, von mir kommt Erinnerung, Wissen und Vergessen. Und dann gehe ich diese Richtung, die ich finde. Und ich bin immer gut damit gefahren, wenn ich das gemacht habe. So, die dritte, vierte Form ist die Deities, sind die Deities. So kommt Krishna in diese Welt als Deities, als transzendentale Bildgestalt. Und die fünfte Form ist, die barmherzigste Form ist der heilige Name. So kommt Krishna also in die Welt, um uns zu nützen, um uns zu sich zu holen, um für uns zu werben. Das macht Krishna. Aber Jagadananda Pandit sagt, du kannst erst Krishna in diesen Dingen erkennen, wenn du anfängst zu weinen nach Krishna. Das finde ich so gut. Wenn das, was jetzt in deinen Augen ist, das ganze Ego, was dir so aus den Augen sticht, dass man dich gar nicht mehr angucken kann, so schlecht siehst du aus, wenn das durch die Tränen der Liebe zu Krishna der Tränen nach Krishna weggewaschen ist. Ich möchte euch das mal sagen. Heilige Texte. Das Lebewesen wandert in der materiellen Welt und nimmt eine Geburt nach der anderen. Wenn es durch Zufall in Kontakt mit einem Heiligen kommt, erfährt es sofort etwas über seine wahre Identität als reine spirituelle Seele, als ewiger Diener von Krishna. Also man erfährt etwas, ist theoretisch. Wenn man dann durch dieses Wissen erleuchtet ist, wenn das Wissen in einem lebt, will man keine materielle Verstrickung mehr und klagt, oh weh, warum habe ich dieser illusorischen materiellen Energie so lange gedient? Bitter bedauert das Lebewesen seinen gefallenen Zustand, Zustand und weint nach Krishna. Krishna,
Krishna,
mein Herr,
mein Herr,
ich bin doch dein ewiger Diener.
Ich bin doch dein ewiger Diener.
Seitdem ich die Zuflucht deiner Lotusfüße verlassen habe,
seitdem ich die Zuflucht deiner Lotusfüße verlassen habe,
ist mein Leben völlig durcheinander geraten.
Ist mein Leben völlig durcheinander geraten.
Nicht? Wenn das Wissen anfängt im Herzen zu leben, dann fragt man sich, warum habe ich jetzt so lange der materiellen Energie gedient? Und bedauert das bitter und weint Krishna, mein Herr, ich bin doch dein ewiger Diener. Seitdem ich die Zuflucht deiner Lotusfüßen verlassen habe, ist mein Leben völlig durcheinander geraten. Krishna ist so barmherzig, dass er jeden, der sich ernsthaft an ihn wendet, augenblicklich von materiellen Verstrickungen löst. Wenn also das Jiva sich endlich aus Mayas Bann befreien kann und in Richtung Krishna vorangeht, durch hingebungsvolles Dienen, dann nimmt Krishna das Jiva unter den Schutz seiner Lotusfüße. Krishna macht solch ein Lebewesen stark mit seiner transzendentalen inneren Kraft. Und so kann die überwältigende Kraft von Maya das Lebewesen nicht mehr überwältigen, weil das Lebewesen jetzt beschützt ist von der spirituellen Kraft Krishnas. Das ist also sehr wichtig. Wenn wir hören, Krishna kümmert sich um einen, Krishna ist uns sehr gütig gesonnen, Krishna ist sehr begierig, uns zurück in sein Königreich zu nehmen, müssen wir mit Krishna in Kontakt treten. Wir müssen Krishna zeigen, dass uns sein Angebot sehr wichtig ist. Wir müssen so weit kommen, dass wir so bewegt in unserem Herzen sind, dass wir nach Krishna weinen. Dass wir sagen, ich habe genug, ich will nicht mehr der materiellen Energie dienen. Ich bin erschöpft, ich bin am Ende. Und dann fängt Krishna an, in unserem Fall zu investieren. Ich glaube, das ist unsere einzige Hoffnung. Krishnas Investment in uns. Wenn man ein kleines Business hat, wie zum Beispiel unser Amara Prabhu, der hat das sympathischste Business, was ich je gesehen habe. Also, wenn man das ist mein Lieblingsladen in der Welt. Da gibt es alles, was ich brauche. Wenn man da so reingeht, wenn jetzt Amara richtig ein Großwaren, also ich sag mal, ich glaube, du willst das nicht, aber stell dir mal vor, Amara wollte der größte Exporteur von spirituellen Artikeln in Deutschland werden. Amara, nehme ich mal an, hat auf dem Konto vielleicht 2731 Euros. Nicht mal. Nicht mal. Weniger. Wenn Amaras Geschäft jetzt blühen sollte, dann müsste irgendjemand unglaublich investieren in Amaras Fall. Millionen von Sachen investieren, dann würde er noch und noch Statuen importieren, Bücher und alles Mögliche importieren. Und dann könnte Werbung gemacht werden, vielleicht ein großes Plakat bei der Messe, bei Amara einkaufen und man wird hochbelohnt werden, nicht? Und so weiter. Und dann wird aus dem kleinen Prenzlauer Berg Regalgeschäft ein großer Business werden können, durch das Investment von oben. So ist es auch in unserem Leben, Govinda. Krishna muss investieren in unser kleines Krishna-Business, was wir da haben, unser kleines Interesse an Krishna und uns auf eine höhere Ebene bringen. Das ist die einzige Hoffnung. Und wie schon gesagt, Krishna ist bereit dazu. Insbesondere in einer wunderschönen Form, die Gauranga Mahaprabhu heißt. Gauranga Mahaprabhu ist eine besonders barmherzige Form Krishnas, in der Krishna also dieses im Kali Yuga dieses Investment nimmt, uns also mit spiritueller Kraft und innerer Bewegtheit im Krishna-Bewusstsein segnen kann. Ich muss euch selber sagen, mein spirituelles Leben ist, ich will mal sagen, in den letzten 10 Jahren habe ich sehr viel unternommen, um zu versuchen, das selber zu erweitern. Manche wissen von euch, ich bin über den ganzen Himalaya gerannt, über ganz Tibet gerannt, bis zum Kailash hoch und runter, also auf dem Pass meine ich jetzt, den Pass hoch und den Pass runter. Ich habe viel in den Weltreligionen gelesen, um zu sehen, wie funktioniert das bei den anderen, was sind da die Prinzipien, auf die ich Wert achten muss und die finde ich dann, wo finde ich die im Krishna-Bewusstsein wieder, wenn das nämlich universale Prinzipien sind, dann sind das die wichtigen Dinge, auf die es ankommt und so weiter. So habe ich wirklich ganz viel da unternommen in meiner, mit meiner eigenen Kraft. Ich habe ja auch im Gegensatz zu Amara viel mehr finanzielle Möglichkeiten. Also als Swami, wenn man sagt, ich möchte eine Pilgerreise unternehmen und habe nichts, dann tun die da ein paar Pfennige reintun und wenn jeder ein paar Pfennige gibt, ist man plötzlich auf Pilgerreise. So, und ich muss euch wirklich sagen, aus eigener Erfahrung habe ich gemerkt, ich komme über eine bestimmte Grenze, nämlich meine Bedingtheit, nicht heraus. Ich kann die ein bisschen verschieben, indem ich ein bisschen anständiger werde, ein bisschen toleranter werde, ein bisschen mehr Runden chante und so ein bisschen. Aber letztendlich, der Durchbruch geschieht durch Mercy. Das ist mir sehr, sehr klar geworden, nicht durch meine eigene Kraft. Und bei der Suche nach der größten Barmherzigkeit ist man dann unweigerlich zu den Lotusfüßen von Gauranga Mahaprabhu gekommen. Die Devotees von Gauranga sagen, ohne Chaitanya Mahaprabhus Barmherzigkeit wüsste ich gar nichts über die über Radha und Krishna und hätte gar keine Möglichkeit bekommen, auf dem spirituellen Weg voranzuschreiten. Ich hätte nicht das Chanten kennengelernt, ich hätte nicht die Kraft gehabt zu chanten. Es ist Mahaprabhus Barmherzigkeit. Mahaprabhu selber hat ein Beispiel gebraucht, wo er gesagt hat, dass jeder von uns über einen unglaublichen vergrabenen Schatz verfügt, der in unserem Leben da ist. Er sagte zu Sanatan Goswami, dass jedes Lebewesen eigentlich einen verlorenen Schatz hat. Und gab das Beispiel von einem armen Mann, der zu einem Astrologen kommt. Er war lange in der Fremde und fragt den Astrologen, ich bin so abgebrannt und meine Eltern sind auch gestorben, was kannst du mir helfen? Und der Astrologe sagt, du, na, ich sehe hier in deinem Horoskop, du bist der Reichste. Du hast einen Schatz direkt unter dem Hause. Du musst graben nach diesem Schatz, indem du vom Osten kommst. So sagte Chaitanya Mahaprabhu zu allen von uns, ihr habt einen Schatz des Krishna-Bewusstseins. Ich zeige euch, wie ihr ihn finden könnt. Ich bin euer Astrologe. Ich führe euch dahin. Es ist der Schatz der Bhakti. Und er gibt uns den Weg, das zu machen. Wir haben bei unserem letzten Gauranga-Abend in der Fasanenstraße darüber gesprochen, wie Chaitanya Mahaprabhu uns den Weg weist durch das Chanten ohne Vergehen, insbesondere ohne Ninda. Ninda ist, dass man Vaishnavas kritisiert. Vaishnavas zu kritisieren ist eine ganz heikle Sache. Das ist wirklich, das ist das Einzige, was Lord Chaitanya Mahaprabhu nicht sehen will bei seinen Devotees. Sonst gibt er die Mercy. Mit der Kritik an Vaishnavas ist nicht gemeint, dass man, also man soll sie für nichts kritisieren. Es wird gesagt in den Schriften, dass es drei Arten von Menschen gibt. Die Materialisten sind immer nur die Fehler. In Norddeutschland sagt man, er nun wieder. Nicht? Er nun wieder heißt, da ist, man hat einen Fehler gemerkt. Nicht? Die anfangenden Devotees sehen gute Eigenschaften und schlechte Eigenschaften und ziehen es vor, die guten Eigenschaften zu sehen. Die richtigen Devotees, die großen Devotees, sehen nur gute Eigenschaften. Die sehen das gar, sehen was anderes gar nicht. Es ist unglaublich. Als ich das erste Mal zum Tempel kam und mir die Devotees zeigten, da sind Deities auf dem Altar, habe ich versucht, wo, vom Altar zu sehen. Ich sehe nur Tulpen und Osterglocken. Wo? Nein, da zwischen den Blumen siehst du denn gar nichts. Also ich versuche, ich konnte es echt nicht sehen, weil ich hatte das nicht in meinem Programm drin. Deities, ich wusste nicht, was ich erwarten sollte. Und genauso wie ein Materialist nicht Krishna sehen kann, so kann der Devotee keine Fehler sehen. Der sieht das nicht. Der sieht die guten Eigenschaften. Der ist Prasadam und glaubt an Gott und vergrößert das. So denkt er es. Für uns, glaube ich, uns Westler, ist das völlig unverständlich, weil wir einfach nicht so denken. Aber das wäre nötig, um die volle Mercy von Chaitanya Mahaprabhu zu sehen. Einfach nicht mehr die Neigung zu haben, zu kritisieren. Nicht neidisch zu sein. Wie sagt man, Parama? Das Bhagavatam ist für die, die frei von der Neigung sind, neidisch zu sein. Einfach, das wäre nötig, um in die Mercy einzugehen. Als Chaitanya Mahaprabhu gewirkt hatte, hatte Advaitacharya zu ihm gesagt, bitte gib allen Liebe zu Gott. Und Lord Chaitanya sagte, ja, allen, außer denen, die andere kritisieren. Punkt. Es ist eine materielle Sicht. Man sieht die materiellen Eigenschaften und man fixiert sich nicht auf die spirituellen Eigenschaften, sondern auf die Seele, die ein Teil von Krishna ist und perfekt ist. Satchit Ananda Vigraha. Ich glaube, dass dieser Satz auch sehr wichtig für uns ist in Berlin. Wir haben in Berlin, gestern habe ich eine Pilgerreise unternommen zu sofort. Jaya Mahaprabhu Gandavika Govinda Sundara. Wisst ihr, was ich meine? Die einzigen installierten Radha Krishna Dedis in Berlin habe ich gestern besucht. Das war total nektarhaft. Wir sind in der Potenzstraße. Potenzstraße, oder? Oh. Also bei mir war das die. Ich habe es gut gesehen. Ich habe das Straßenschild als Potenzstraße gesehen. Also in der Invalidstraße. Sehr nice Tempel, mit super nice Devotees. Und fand es total nektarhaft dort. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir es praktizieren, diese Neigung, andere zu kritisieren, aufzugeben, um die Mercy Mahaprabhus zu kriegen. Ich glaube, es ist ganz wichtig. Ich spüre das irgendwie, dass es ganz, ganz wichtig ist. Das Herz darf nicht verhärtet sein. Durch hier ist meine Gruppe, da ist eine andere Gruppe. Hier ist mein Interesse, da ist ein anderes Interesse. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig und Mahaprabhus Wunsch an uns. Gut, also ich möchte dir sehr gerne zeigen, wie zeigt denn Krishna seine Barmherzigkeit zu den gefallenen Seelen? Er kommt als diese Parampara, die wie soll man sich ausdrücken, die Schülernachfolge. Er kommt als besonders als Gauranga Mahaprabhu, der uns bevollmächtigt und die Kraft gibt, der uns in, der praktisch in unserem Fall investiert durch seine Eigenschaft eben keine Unterschiede zu sehen. Mahaprabhu macht keine Unterschiede. Der geht zu den Gefallensten hin. Und er liebt es nicht, wenn seine Devotees zu den absoluten Diskriminatoren werden. Ich bin der große Diskriminator, der große Inquisitor. Das ist nicht Mahaprabhus Art. Bist du jetzt qualifiziert eigentlich? Hast du so viel Sadhana ausgeübt? Hast du die so viel Verse auswendig gelernt? Bist du in einer brahminischen Familie überhaupt geboren worden? Das ist nicht Mahaprabhus Art. Bolo Krishna, Bhaja Krishna, Kodo Krishna, Shika. Das sind die drei Unterweisungen. Sing Krishna hat Mahaprabhus gesagt. Bolo Krishna, Bhaja Krishna, verehrt Krishna und folgt den Unterweisungen Krishna. Fertig. Die Religionsunterweisungen sind abgeschlossen. Sehr, sehr, sehr gütig. Oder das andere. Diese anderen drei, Mahaprabhus Unterweisung kommen immer in das Set of drei. Entwickle Taste für den heiligen Namen, Nama Ruchi, Vaishnav Seva, diene den Vaishnavas und Jiva Daya, tu etwas, um den gefallenen Seelen zu helfen. Religiöse Unterweisungen sind abgeschlossen. Keine komplizierte Veden-Universität ist nötig. Mahaprabhu, das geht relativ schnell für die einfachen Leute, wie wir das sind. Natürlich, wer sich mehr interessiert, kann auch noch tiefer eintauchen. Das ist sehr viel da. Aber jetzt von der Praxis her. Ne? Yes. Ich habe einen Schloka für euch zum Schluss noch rausgesucht, den ich euch vorlesen möchte, über Mahaprabhu. Chakva sudushtaya surepsita raja lakshmin dharmishta aya vachasaya dagataranyam maya mrigam dayita yepsita manvadavat vande mahapurushate charanaravindam Vande Mahapurushate Charanaravindam. Ja. Oh, große Person. Ich verehre deine Lotusfüße. Und dieser Vers bezieht sich auf entweder auf Krishna oder auf Ramachandra oder auf Chaitanya Mahaprabhu. Das sind die verschiedenen Bedeutungsschichten. Ich möchte euch mal bitten, jetzt auf Mahaprabhu zu meditieren und das durchzuhören, was ich euch sage. Am besten ihr hört. Du hast die Gemeinschaft der Göttin, Glücksgöttin aufgegeben und all ihren Reichtum, selbst die großen Halbgötter, sehen sich ständig nach dem Reichtum der Glücksgöttin. Aber du hast sie aufgegeben. Wisst ihr, auf was sich das bezieht bei Chaitanya Mahaprabhu? Auf sein Sannyas nehmen, wo er Vishnupriya oder Lakshmi Devi verlassen hat. Weil du der größte Befolger von Dharma bist, hast du aus Gehorsam zum Fluch eines Brahmanas alles aufgegeben und bist in den Wald gegangen. Wer weiß, sich auf Wer weiß, auf was sich das bezieht? Bisschen schwierig. Das ist, einmal wurde, hat ein Brahmana Lord Chaitanya verflucht und gesagt, mögest du niemals glücklich werden im materiellen Dasein. Ich bin so frustriert mit dir. Mahaprabhu hat gejubelt, gesagt, super. Und jetzt kommt es, in deiner großen Barmherzigkeit läufst du hinter den gefallenen, bedingten Seelen her, die auf der Suche nach Illusion sind. Toll. Zur gleichen Zeit aber suchst du selbst nicht nach Illusion, sondern nach Lord Syamasunda. Und Vishwanath Chakravarti Thakur erklärt dieses Wort Mayamrigam. Mayamrigam bedeutet für Ramachandra, du läufst dem goldenen Hirsch her, hinterher, dem goldenen Reh hinterher, um es zu catchen, das ein Maya-Reh ist, ihr wisst, ne? Aber bei Lord Chaitanya bedeutet das gleiche Wort. Maya bedeutet unser Bankkonto, unsere Sicherheiten in der materiellen Welt, die uns völlig im materiellen Leben aufessen. Das Wort Mrigam bedeutet Mrigayati oder zu suchen. Somit bedeutet Mayamrigam, dass Lord Chaitanya dem bedingten Lebewesen nachläuft, die wie verrückt nach den letzten Freuden dieser Welt suchen. Und er spürt sie auf. Er umarmt sie und macht die bedingten Seelen so, er bringt sie so in den Ozean der Ekstase. Das war Mahaprabhus ganze Sache. Ich möchte euch eine kleine Geschichte über Mahaprabhu erzählen, die so typisch für ihn ist. Mahaprabhu auf dem Weg von Advaita Acharyas Bhavan in Shantipur nach Jagannath Puri kam an einem Fluss vorbei, wo ein mürrischer Wäscher wie jeden Tag die schmutzige Wäsche von anderen wusch. Er war gerade fertig geworden und er saß mürrisch am Flussufer, während die saubere Wäsche zum Trocknen im Sand lag. Plötzlich sah er neben sich einen Schatten. Schaute, Schatten war hoch, der war kahl geschoren. Er sagte, ich habe keine Spende. Und hörte eine glockenhelle Stimme. Das einzige Almosen, worum ich dich bitte, ist, dass du den Namen Krishnas aussprichst.
Das ist alles.
Das ist alles. Krishna. Krishna. Dem Augenblick umarmt ihn Lord Chaitanya Mahaprabhu. Krishna! Und er fängt an, am Ufer zu tanzen in Ekstase. Und so am Abend wartet seine Frau auf den mürrischen Ehemann. Wie jeden Tag. Und der mürrische Mann kommt nicht zurück. Sie informiert das Dorf. Eine Suchaktion beginnt und am Ende kommen sie zurück und sagen zu der Frau, wir haben deinen Mann nicht gefunden. Wir haben nur so einen Tanzenden gesehen, der tanzt immer am Ufer und sagt, Krishna, Krishna. Und die Frau geht dann zu dem, er geht dann hin, sieht aus der Ferne, das ist ihr Mann, nur ist er nicht mehr mürrisch, sondern ekstatisch. Sie schickt einen vor, um den zu beruhigen, und als der den ekstatischen Wäscher berührt, tut sich diese Kraft vom Mahaprabhu auf diesen Mann übertragen und auch er fängt elektrisch, von elektrischer Bhakti erfasst, zu singen und zu tanzen an. Unglaublich. So, das ist Mahaprabhus Wirkung. Prabhupada sagt, das wirkt noch immer. Mahaprabhus ekstatische Übertragung wirkt noch immer. Es gab mal in Deutschland einen berühmten Heiler. Kennt ihr den? Bruno Göring? Gröning, glaube ich nicht. Gröning, ja. Der hat in Rosenheim, das war an seinem großen Erfolg, das Dach, ich glaube, ungefähr so 10.000 bis 15.000 Leute geheilt. Der ist auf seinen Balkon gegangen, die wurden getragen, auf Bahren zum Teil, waren Kriegsverletzte, also ganz schlimme Verwundungen und ganz, nicht nur eine kratzige Kehle, sondern richtig heavy Dinge, nicht? Und dann hat er angefangen zu beten, ist ein sehr gottesbewusster Mensch, und ist sein Kopf so geschwollen, wenn diese Shakti, diese Heilshakti in ihn kam. Der hat so einen großen Hals gehabt, so einen dicken Hals. Und dann ging das irgendwie los und die sind alle geheilt worden und nicht wieder zurückgefallen. Hast du davon auch mal gehört, von diesem Phänomen? Und es ist interessant, es gibt noch heute eine Bewegung davon, Bruno Gröning-Bewegung. Einer unserer Devotees war da mal eine ganz führende Person. Die machen immer noch Heilungen. Ich glaube, Kanupriya weiß davon auch viel. Die machen immer noch Heilungen. Nicht? Man macht dann so, Bruno, 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 hilf. Und dann, ihr lacht, aber das will noch immer. Dann fühlt man das Kribbeln. Und dann kribbelt es und dann heilt es. Nicht? Wenn man... So, ich habe einmal, als ich das so kennenlernte, habe ich gedacht, wo ist unser Vertrauen in Gauranga Mahaprabhu? Weil Gauranga Mahaprabhu, wenn du seinen Lehren folgst und sein ekstatisches Beispiel und seine ekstatische Ausbreitung von Gottesbewusstsein siehst, dann wärst du auch ein bisschen ekstatisch. Was sehr wichtig ist. Wir haben von diesem Investment gesprochen, was uns auf die Beine bringt. Was ist denn dieses Investment? Dieses Investment, was wir brauchen, ist diese starke spirituelle Kraft, aus der heraus wir handeln. Sarvabhauma Bhattacharya sagt deswegen, man soll die 12 Namen von Gauranga Mahaprabhu täglich chanten, um einfach im Bewusstsein anzudocken an Mahaprabhu und seine spirituelle Energie. Das ist immer, oder man chantet die 108 Namen von Gauranga Mahaprabhu. Und wirklich, wir haben das, ich habe das über Jahre gemacht und das wirkt. Du wirst richtig, du spürst plötzlich eine göttliche Gegenwart. Das ist ja die ganze Idee von Bhakti, dass du eine göttliche Gegenwart verspürst in deinem Leben. Und dann, wir wollen in Berlin anfangen mit diesen Gauranga-Abenden, Gauranga-Treffen. Und wir wollen, beim letzten Mal fand ich es auch unglaublich nice. Wir haben nur über Gauranga gesprochen. Weißt du, Shyama Chanda hat dann gesagt, er fand das auch so erhebend einfach. Einfach, weil man spürt plötzlich, ups, eine andere Atmosphäre ist da. Wir wollen, Freitag sind wir in Dingens, haben wir so einen Gauranga-Abend in Martina und Markus. Wenn es klappt, dass ich nach Berlin komme, ich weiß ja noch nicht, ich wünsche mir das, aber man weiß nicht, wollen wir sehen, was Krishna denkt. Dann dachte ich auch, das einfach an verschiedenen Lokationen zu geben, auch und vor allen Dingen auch im Tempel, nicht vor Jagannath, weil ich glaube, dass dann Devotees, die das spüren, die bei Mahaprabhu dann Zuflucht suchen und die Namen chanten von Mahaprabhu. Wir chanten auch die Namen von Mahaprabhu dabei. In Russland habe ich das mit einem ganzen Zelt gemacht, aus 4000 Leuten. Die haben alle diese 12 Namen gechantet und sind ganz. Plötzlich ist was geschehen. Also Mahaprabhu war da. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Ich glaube, Krishna. Oder ich bin mir sicher, Krishna ist in dieser Form eben erschienen als Kali-Yuga-Avatar, um uns auf uns zuzugehen. Und gut. Damit bin ich ans Ende dieser Vorlesung gekommen. Hoffentlich ist es für euch interessant gewesen. Hoffentlich ist es motivierend gewesen. Krishna, Krishna,
Krishna.
Gut. Habt ihr irgendwelche Fragen? Ja.
Prabhupada hat ja gesagt, wir haben zu wenig Angst vor Maya. Darf ich da noch was zu sagen? Also wie wichtig es ist, dass man da Angst hat.
Ja, es gibt zwei Arten von Ängsten. Eine lähmende Angst und eine beschützende Angst. Wenn ich zum Beispiel an einer Klippe, wenn ich der Klippe entgegengehe und ich kriege plötzlich Angst, weil ich nicht mehr weitergehen will, dann ist das eine beschützende Angst. Wenn ich aber denke, oh, was für ein Unheil wird über mich herkommen, ach, ich schaffe es doch nie mit meinen ganzen Disqualifikationen. Ach, was, wenn mein Guru herausfindet, dass ich heimlich Harry Potter sehe. Oder Star Wars. Und diese Ängste entwickelt. Nicht? Dann kann man gelähmt werden. Angst kann auch einen daran hindern, in den spirituellen Pfad richtig einzutreten und sein Bestes zu geben. Deswegen sagt Krishna, befreit von Anhaftung und Angst und Ärger, haben viele Seelen in der Vergangenheit Liebe zu mir erlangt. Man muss von Angst frei werden, weil Angst hat nichts mehr mit Gottesvertrauen zu tun, nichts mehr mit Liebe zu tun. Das kann blockieren. Aber es gibt eben diese gute und positive Angst, die als ein Mechanismus in jedem Menschen eingesetzt sind. Wenn er sich einer Gefahr nähert, dann gibt es so einen Instinkt in ihm, der ihm sagt, ach, die andere Richtung. Nicht? Und es ist diese Angst, von der Prabhupada spricht, diese beschützende Angst. Man sollte, nach Narada Muni ist es so, dass du, wenn du frei werden willst von einer bestimmten Anhaftung in Maya, also einer bestimmten Ausformung von Maya, dann solltest du einfach darüber nachdenken, was die Konsequenz davon ist, wenn du da so reingehst. Und dann kommt dir eine natürliche Angst. Ich kann das für diejenigen von euch sagen, die keine Grihastas sind. Ich kenne die Grihastas nicht so. Wenn zum Beispiel ein Brahmachari denkt, oh, da ist aber ein sehr anziehendes Person des anderen Geschlechtes, wenn ich mir diese Form anschaue, absolut formvollendet und so, nicht? Und dann merkt plötzlich, wie im Inneren anfängt, das Zölibat zu brechen, dann sollte er nach vorne eilen und sagen, ja, willst du Verantwortung für ein Familienleben aufnehmen? Mit einem durchaus lautstarken kleinen Mick Jagger, nicht? Den Baby, nicht? Und so weiter. Und dann denkt er das zu Ende. Nun, die meisten von uns sind Grihastas oder Grihasta-Anwärter. Und es gibt bestimmte Dinge, wo man einfach zum Beispiel beim Essen merkt, wenn ich also jetzt so viel von diesem Zeug esse, dann werde ich so im Maya sein, ich werde fett wie ein Walross werden, mich nicht mehr bewegen können im Leben, krank wie ein, und meine Frau wird sagen, du hast schlechten Mundgeruch. Und also zu Ende denken, nicht? Also so kann man vor bestimmten Anhaftung sich fernhalten. Wenn du zu Ende denkst, ja, wenn ich denn so das zu Ende gehe. Und so kannst du eine gesunde, schützende Abstand kriegen von etwas. Eine gesunde Angst. Die dich dann beschützt, wenn du in Versuchung gerätst. Und du denkst einfach, gehst einfach in deinem Geist den Weg zu Ende und fragst dich, will ich das denn? Und dann beschützt dich manchmal diese Meditation davor, einen Fehler zu machen, den du in deinem Leben bereuen wirst. Es ist sehr wichtig, dass wir mit dieser Aussage von von Prabhupada, dass wir das richtig trennen, von, dass wir das richtig platzieren. Also Angst, aus Angst spirituelles Leben zu praktizieren, das wird nicht funktionieren. Das wird nicht funktionieren. Das lähmt dich. Und, aber aus Beschützen, also aus dieser anderen Angst, aber aus dieser beschützenden Betrachtung, da, das ist gut.
Ja. Du hast das tolle Beispiel gegeben mit dem Investment, was Krishna in uns investieren möchte. Mhm. Und mit dem kleinen Geschäft, was Amara hat.
Ja.
Wenn jetzt ein Investor kommt und er gibt Geld, dann macht man sich von demjenigen hier abhängig.
Ja.
Letztendlich. Ja, man gibt seine Freiheit letztendlich auf, um was Größeres erreichen zu können. Ich merke in meinem Leben immer wieder, wenn ich merke, dass Krishna in mich investieren will, dass der Geist alles Mögliche versucht, da so viel wie möglich entgegenzusetzen. Und mich dann immer irgendwo auf dem Level hält, dass mich wirklich weiterbringt. Was ist denn dein Tipp? Oder wie hast du das damals gemacht, diese Barriere zu machen?
Also ich habe noch nicht die Barriere durchbrochen. Ich bin ganz... was ich immer tue, weißt du, auf einer Ebene... das hatten wir, war hier in dem Bhagavatam. Auf einer Ebene wehrt man sich ja gegen Krishna, nicht? Wie Prabhupada das so schön sagte. Ich will das nochmal printen, das Zitat, weil ich fand das einfach so toll, dass Prabhupada das so direkt ausspricht. 8, 3, 17, hier. Ja. Es ist der grundlosen Barmherzigkeit des höchsten Herrn zu verdanken, dass er ständig versucht, uns nach Hause zu sich zurückzubringen. Er investiert in uns. Gott ist befreit und er versucht auch uns zu befreien. Doch obwohl er dies versucht, weigern wir uns. Trotzdem wird er nicht zornig. Er gibt eigentlich auf. Also ich würde euch eines empfehlen. Ich weiß, die Hare Krishna-Leute meditieren nicht gerne, aber trotzdem, ich versuche es nochmal. Man muss sehen, was man wirklich will. Da gibt es so viele Schichten. Aber wenn man ganz tief nach unten geht, dann wird man meistens zu den wertvollen Schichten kommen. Ich habe das in Russland entwickelt, als ich auch mal wieder so eine Krankheitsphase hatte und zur Behandlung da war. Da war so ein Brunnen da und da hieß es, dass man eine Münze reinwerft und zu einem Heiligen betet und dann wird der Wunsch erfüllt. Ich habe gesagt, ich wollte Krishna nicht um Gesundheit beten, aber einen Heiligen, den kann man ja beten. Ne? Und ich habe dann gesehen, was ist denn die kleinste Münze, falls das nicht funktioniert. Also nicht so schlecht. Also und da habe ich etwas gesehen, was mich unglaublich... ich sah, wie die Münze in Serpentin dem Brunnenboden entgegenstrebte. Die fiel nicht so, sondern in Serpentin ging sie immer tiefer. Und so habe ich von Daden mich erinnert an die Philosophie, dass wir verschiedene Koshas haben, verschiedene Schichten in unserer Persönlichkeit. Auf einer Schicht willst du nur essen, Anamaya. Auf einer anderen Schicht willst du dynamisch dich fortbewegen im Leben. Auf einer anderen Schicht willst du was zu denken haben. Auf wieder einer anderen Schicht willst du zu dir selber kommen. Und auf der tiefsten Schicht willst du Anandamaya, willst du glücklich sein in Beziehung zu Gott. Und ich glaube, was wir lernen müssen, ist, auf die richtige Schicht zu kommen. Manchmal kennt ihr das, wenn man sagt, ich will jetzt nur noch essen, mir ist alles egal. Kennt ihr das? Dann ist man voll auf Anamaya. Man muss aufpassen, dass man da nicht zu lange bleibt. Oder es gibt andere Dinge. wenn man auf einer anderen Schicht ist, wo man andere Dinge will. Man muss fragen, was will ich wirklich auf meiner tiefsten Schicht? Und da bist du dann bei Krishna. Letztendlich ist es so, dass du, wenn du chantest, dann solltest du anfangen, das ist ganz wichtig, du kannst chanten und deine Aufmerksamkeit geben, wenn du eine Beziehung hast oder nach einer Beziehung strebst zu Krishna. Nicht, wenn du zum Beispiel mit einem lieben Menschen, zu dem du eine Beziehung hast, sprichst, dann bist du interessiert, dieses Gespräch mit ganzer Konzentration zu führen. Wenn du es nicht tun würdest, dieses Gespräch nicht führen würdest mit voller Konzentration, würde die Beziehung langsam sich auslaufen. Nicht? Deine Frau würde sagen oder dein Freund würde sagen, du, bin ich dir überhaupt nicht wichtig, dass du die ganze Zeit immer telefonierst und immer rausgehst und immer nicht? So. Und wenn du denn einfach dich bekennst, so, mein Gott, ich habe jetzt eine Beziehung zu dir, ich muss mich wirklich anstrengen, ich bin jetzt da, guck mal, wenn du Menschen hast, der vor dir ist, fällt es dir ganz leicht. Aber beim Chanten fällt es uns nicht immer so einfach. Da müssen wir uns ein bisschen pushen, ein bisschen daran erinnern. Oh Krishna, bitte, bitte beschäftige mich in deinem Dienst. Stellt euch mal vor, nur mal zum Vorstellen. Du kommst zu deinem Vorstellungsgespräch. Du wirst bei jemandem eine Anstellung finden. Das Gebet ist, bitte Krishna, beschäftige mich in deinem Devotional Service. Du kommst zu deinem Vorstellungsgespräch. Guckst du mal auf die Uhr. Ja, hast nicht besonders viel Interesse an den Fragen des Chefs. Ne? Ist das langweilig hier? Sprach dich irgendwann der Chef. Sie wollten hier eingestellt werden? Es ist ein Vorstellungsgespräch, sind Sie sich dem bewusst? Und wenn du dich irgendwann mal in Form gerätst, dann sagt er, es gibt noch viele Leute, sie haben sehr viel Zeit jetzt miteinander verbracht. Auf Wiedersehen. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Ne? Krishna macht niemals auch Wiedersehen. Ich wünsche dir alles Gute, weil er weiß, man ist verloren. Aber wir sind jedes Mal beim Chanten in einem Vorstellungsgespräch, Govinda. Bitte beschäftige mich in deinem Dienst, wenn wir dann so ausbasen, nicht? Und gar nicht dabei sind. Was ist denn das? Da werden wir, beim normalen Arbeitsgeber würde man gefeuert werden. Wie wir chanten, wir werden alle schon gefeuert. What do you think, Vashkishore? It's an interesting concept, isn't it? Ja. Wir wären schon tausendmal gefeuert worden. Ja, Hare Krishna. Was ist dir darüber bewusst? Das geht hier um Krishna. Ist schließlich sein Name ja auch da. Krishna ist Krishna übrigens. Hare Krishna. Es geht um Krishna. Jetzt würde ich sagen, singen wir noch ganz kurz für 5 Minuten zum Abschluss und dann, ich denke, es ist gut, nicht zu lang zu machen, dann habe ich gesehen, Prema Mayi und Ananda Nitaya haben ein bisschen Prasadam organisiert für uns alle, glaube ich. Super. Du kannst ja schon den Devotees sagen, die sollen es fertig. Ja.